Diesen Abschnitt, den wir jetzt gelesen und gehört haben, bildet eine Episode in der Wüstenwanderung dieses Volkes beim Durchzug durch die Halbinsel Sinai in Richtung des gelobten, des verheißenen Landes Kanaan oder Israel. Wann hat sich das zugetragen? Kurz vorher, vor diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, ist eine Zeitangabe. Da heißt es, im zweiten Jahr, im zweiten Monat, am 20. Tag, nach dem Auszug aus Ägypten. Also wenn man das hochrechnet, ein Vierteljahr, 15 Monate vielleicht, nach dem Auszug. Eigentlich eine sehr kurze Zeit, wenn man bedenkt, was sich in diesen wenigen Monaten alles zugetragen hat. Eine gewaltige Kette von bewegenden Ereignissen. Ja, da waren Errettungen aus Todesnot, der Durchzug durch das Rote Meer mit der Elitetruppe des Pharao im Nacken. Der Kampf mit den Amalekitern, einem kriegserprobten Volk, und sie waren vollkommen ungerüstet. Hunger und Durst unter der Hitze in der Wüste. Dann aber auch der Bundesschluss mit der Verkündung der 10 Gebote, also eine besondere Gotteserfahrung. Und der große Abfall schon kurz danach mit dem goldenen Kalb, wo gleich das erste Gebot massiv übertreten wurde. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also jedes dieser Ereignisse in den 15 Monaten, sollte man meinen, ist so wesentlich gewesen, dass es keiner vergessen würde. Wie kann man das einfach so verdrängen? Aber solche Erfahrungen, solche Erlebnisse sind offenbar nicht von Dauer. Sie haben ein Verfallsdatum, ja, wie so vieles in unserem Alltag. Und die Bewährung im Glauben heute ist noch keine Garantie, keine Gewähr für unsere Treue morgen. Jeder von uns hat viele Erfahrungen von Gottes Hilfe, von seiner Treue schon gemacht. Und wenn wir zurückschauen oder auch unsere Gegenwart betrachten, vielleicht erleben wir dann auch vieles Schmerzliche, ja, etwas Schweres. Wir erleben Gott von einer unbekannten Seite. Wie kann das sein? So haben wir noch nie kennengelernt, obwohl wir so vieles schon von ihm kennen. Aber es bleibt uns nicht erspart, auch Neues noch wieder an Erfahrungen zu machen, noch weiterhin zu lernen, auch wie ich, die Senioren und Hochaltrigen unter uns. Und wir leben vielleicht auch uns selbst von einer ganz unbekannten Seite. Wir dachten, wir seien den Sachen gewachsen. Und dann zeigt sich ein Versagen, ein Fall, von dem wir glaubten, das haben wir lange hinter uns. Nun, wir haben zu lernen, dass wir feste Schritte tun müssen. Gehen müssen, auch wenn es Phasen und Strecken der Dunkelheit und des Nebels sind. Im Jesaja-Buch heißt es einmal, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Ja. Also Frieden, Gefasstheit, Stabilität und Ruhe, ja, das hat mit festem Herzen, mit Vertrauen zu tun. Und hier war das Neue, was jetzt vor dem Volk stand, der Einzug in das eigentliche Land, das Ziel der Reise. Sie hatten bisher nur die Wüstenwanderung. Die war hart genug, aber jetzt kommen neue, ganz andere Schwierigkeiten. Wo hat sich das abgespielt? Eigentlich schon in Sichtweite dieses verheißenen Landes. An der Grenze zum Südland, also zum südlichen Teil Israels. Vielleicht in einer Luftlinienentfernung von 40 Kilometer. Jena, Erfurt, das war's. Das konnte man fast sehen. Zum Greifen nah, aber dazwischen lag ein Gebirgszug. Und der wurde von einem kämpferischen Volk beherrscht. Den Amoritern. Nun, alles schon in greifbarer Nähe, aber das wird nicht kampflos erobert. Da wird keiner sagen, wie schön, dass ihr endlich kommt, wir haben lange auf euch gewartet, sondern das waren Feinde, die sich aufs Messer verteidigen würden. Und zusätzlich zur Wüste mit allem Lebensgefahren, Hitze und Durst, kommen jetzt feindliche Menschen. Habe ich nicht schon genug zu tragen, könnten wir für uns sagen. Muss ich auch noch mich mit diesen Menschen auseinandersetzen, die mir das Leben schwer machen? Muss ich vor Konflikten und Belastungsproben stehen, die ich noch nicht kannte? Aber das ist für Gott nicht verborgen gewesen, was jetzt dem Volk bevorstand. Sondern es wurde von ihm vorausgesehen. Er hat es geahnt, wie das Volk reagieren würde. Und so heißt es ganz tröstlich, gleich in unserem ersten Vers: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden. Gott weiß, was dem Volk bevorsteht. Und ist sich sicher, wenn sie wenigstens eine gewisse Kenntnis haben, einmal einige Leute zur Probe hinschicken, dann wird man sehen. Dann kann man sich besser einrichten. Dann wird man auch diese Marschlage meistern. Im fünften Buch Mose 1 wird nochmal auf diese Begebenheit zurückgeschaut. Und da steht es etwas anders. Da heißt es, sagt Mose dem Volk: Da kamt ihr zu mir und spracht, lasst uns Männer vor uns hersenden, die das Land erkunden. Nun, was stimmt? Beides stimmt, wie so vieles in der Bibel, was verschiedentlich ausgedrückt wird. Es ist kein Widerspruch. Das Volk hatte diese Sorge, was kommt jetzt auf uns zu, und bittet um diese Kundschafterentsendung. Aber Gott hat das schon lange vorausgesehen und schon diesen gleichen Auftrag Mose auch gegeben. Also Mose wurde von zwei Seiten her bestätigt, ja, das ist jetzt dran. Nun, die Fürsorge, die Voraussicht Gottes, ehe wir überhaupt eine Sorge entwickeln können, ist das nicht wunderbar, auch in dieser schweren Lage? Er kennt doch sein Volk. Er kennt uns doch genau. Sie haben einen kurzen Horizont und ahnen noch gar nicht, was vor ihnen steht. Und Gott hat es schon vorausgesehen. In unserer Nachbarschaft ist eine Familie mit zwei kleinen Hunden. Einer sehr klein, anderer etwas größer, aber beide sehr klein eigentlich. Und wenn ich da vorbeikomme, das geschieht fast seit 10 Jahren, jedes Mal, wenn sie draußen sind, fängt der Größere an zu bellen, obwohl er mich doch eigentlich kennen könnte. Und sobald er anfängt, fängt der Kleine auch an. Dann beruhigt sich der Größere irgendwie wieder und sofort hört der Kleine auch wieder auf. Man hat den Eindruck, der Kleinere weiß überhaupt nicht, warum da gebellt wird. Er macht mit, aber versteht das gar nicht, kriegt das gar nicht so mit. Ein ganz kurzer Horizont, den er da wahrscheinlich nur hat. Wie das Volk hier. Gott hat das schon lange vorausgesehen, was auf sie zukommen würde. Lange bevor das Volk sich dessen bewusst war, was hier war. Und nun heißt es, Kundschafter werden da ausgesandt. Das klingt so harmlos, ja, so beschaulich, so ein Erlebnistrip, eine Schnitzeljagd oder irgend so etwas, ja. Und alles andere war es das, als das, ein Spionageauftrag, ja, eine Geheimdienstmission. Hier muss man mehr an James Bond denken als an irgendeine Schäferidylle. Eine unvorsichtige Bewegung in diesem feindlichen Gebiet und sie waren verloren. Und Mose sagt ihnen auch zum Abschied: Seid mutig, das konnten sie auch wirklich gebrauchen. Wer wird denn hier zu dieser Mission ausgesandt? Nun, es heißt, sende Männer aus, die das Land erkunden, aus jedem Stamm einen Mann, lauter Älteste. Und da entsandte Mose aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn lauter Männer, die Häupter waren in den Stämmen Israels. Älteste und Häupter. Und wenn Älteste auch noch Haupt heißen, dann sind sie ganz besonders gemeint. Aber es ist ganz klar, dass all die Begeisterung über das Amt, die Würde vielleicht für dieses Amt auserkoren zu sein, auf dem Nullpunkt war, wenn man sich klar machte, um was ging es hier. Das war ja kein Spaziergang, es war Lebensgefahr. Nun, diese Bürde hängt mit der Würde zusammen. Verantwortung, und die hängt nicht an dem förmlichen Amt, das einer hat oder nicht. Wenn wir das für uns hören, wer springt da mal ein? Wer lässt sich rufen? Wer kümmert sich um den? Wer ist zu irgendeinem Gemeindedienst da? Wer ist Wegweiser für andere? Ja, wir kennen alle den Ruf, den Jesaja auch gehört hat. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Hier bin ich, sagte Jesaja. Sende mich. Und unsere natürliche Reaktion ist, hier bin ich. Sende mich aber bitte nicht. Wir sind sofort bereit. Bereit, Platz zu machen für andere, die sich senden lassen wollen. Aus jedem Stamm je einen Ältesten. Aber aus jedem Stamm musste einer dabei sein. Aus allen 12 Stämmen, also eine Mannschaft von 12 Personen. Da ist keiner zu wenig oder zu viel. Es muss das, die Gesamtheit all der Gaben und Funktionen und Aufgaben in der Gemeinde auch in diesem Amt vertreten sein. Der Leib, der Organismus ist nur dann wirklich gesund, wenn alle Körperglieder, alle Organe funktionieren. Sonst ist irgendwie eine Schädigung, eine Behinderung, eine Einschränkung da. Ja, und welcher Auftrag ist das jetzt, der ihm gegeben wird? Da heißt es sehr, sehr, sehr genau und akkurat, was sie zu bedenken haben. Seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk. Ob es stark oder schwach, wenig oder viel ist. Was es für ein Land ist, ob es gut oder schlecht ist. Was es für Städte sind, ob es Zeltstädte oder feste Städte sind. Wie der Boden ist, fett oder mager, fruchtbar oder dürre ist. Ja, das ist eine ganz genaue Liste mit allen Merkmalen, die Sie da haben, als Erfassungsbogen, ja, und überall auf einer Skala von 1 bis 7 muss Sie eintragen. Sehr gut bis sehr schlecht. Ganz genau wird Ihnen da etwas aufgetragen. Ich denke, das gehört auch zu unseren Glaubensschritten, dass wir nüchtern prüfen, sehr realistisch, also nicht mit Wunschdenken und Traumtänzerei und Schwärmerei uns bewegen. Gehört das nicht auch zur Führung Gottes mit unserem Leben und zum Fragen bei uns nach seinem Willen, dass wir diese Umstände sehr genau beachten? Und die Antwort darauf war von vornherein nicht klar. Und sie fällt ja bei einzelnen dieser Eigenschaften ganz unterschiedlich aus. Das Land hervorragend, aber die Leute ganz und gar nicht. Dann kehrt diese Mannschaft nach fast 6 Wochen, nach 40 Tagen zurück. Jeder der 12 Stämme war in diesem Trupp vertreten. Alle sehen das Gleiche. Sie hängen ja wirklich aneinander, weil sie aufeinander angewiesen sind. Alle machen die gleichen Beobachtungen. Aber sie ziehen andere Konsequenzen. Alle mit den gleichen Erfahrungen. Und doch ziehen sie verschiedene Folgerungen. Alle haben sie die gleichen Informationen, aber die werden ganz unterschiedlich verarbeitet. Da ist die eine Gruppe, die sagt, wenn der Herr uns gnädig, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, wird er uns in das Land bringen. Also sie sehen die Schwierigkeiten. Sie sehen wirklich, dass es nicht einfach ist. Aber mit Gottes Hilfe könnte es möglich sein. Und die anderen haben das gleiche erlebt. Und ziehen andere Konsequenzen. Wir sind in das Land gekommen, in das er uns sendet. Es fließt wirklich Milch und Honig. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Wir können sie nicht überwältigen. Es wäre ein Wunschtraum, ein solch schönes Land, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. 2 beurteilen das so, die anderen 10 in anderer Weise. Ein Verhältnis 1 zu 5, 2 zu 10, jedenfalls eine klare Minderheit für die, die den Mut finden zu sagen, wir können es mit Gottes Hilfe wagen. Ob das nicht auch ein realistischer Prozentsatz heute ist, wenn es darum geht, Glaubensschritte zu tun, vielleicht sind wir immer in der Minderheit dabei. Und die Mehrheit sieht das etwas anders. Ja, sie nehmen unterschiedlich das wahr, was sie beide alles Gleiches erfahren. In Indien hat man das Sprichwort, die gleiche Sonne macht das Wachs weich und den Lehm hart. Die Sonne ist nicht anders, nicht heißer oder weniger heiß, aber das Wachs fließt, weil es das Material so ist, und Lehm wird unter der Hitze hart. Haben diese 10 nicht doch nach dem Auftrag gehandelt, da sie doch einen genauen, nüchternen Bericht geben sollten, wie es um das Land steht? Ja, das erste war in Ordnung. Sie haben genau beobachtet, genau hingeschaut. Aber die Haltung, die Konsequenzen, die Beurteilung, die sie daraus gezogen haben, die war ihnen gar nicht aufgetragen. Das war über ihren Auftrag hinaus. Und das war das Fatale. Und deshalb heißt es dann, dass sie sagten, die Männer sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk. Oder sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht, Also sie machten die Lage noch schlechter, wie ein Gerücht eben entsteht. Man dichtet was hinzu, man lässt Schönes weg und macht Schlimmeres hinzu und allmählich kommt es ganz verfälscht an. Oder in 5. Mose heißt es auch nochmal im Rückblick auf diese Begebenheit von diesen Szenen, unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht. Vielleicht waren viele im Volk, die sagten, oh, das wird nicht leicht, aber wir wollen es wagen. Und durch diese Mehrheit, die überzeugende Mehrheit der 10, waren sie vielleicht auch dann nachher verzagt und haben gesagt, na, da müssen wir uns wohl fügen. Ist das nicht typisch für Haltung im Unglauben? Zwar, aber. Es ist zwar schön, und sie geben es alle zu, ein Land, das Milch und Honig enthält, schön, aber unmöglich. Schön, aber zu schön, um wahr zu sein. Und es liegt eigentlich sehr nah an der Haltung des Glaubens der beiden, Josua und Kaleb. Die sagen, es ist nicht einfach, aber mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. Schwierig, aber möglich, sagen die einen. Und die anderen, möglich, aber schwierig. Es ist nicht so furchtbar anders. Ein kleiner Akzent, der nur verschoben wird, eine Nuance, kommt vom Glauben zum Unglauben. Wir kennen das Gleichnis von Matthäus 13, wo über das ausgestreute Wort Gottes, also den Samen, wie von einem Ackersmann berichtet wird. Der gleiche Same fällt auf verschiedenen Grund und bringt ganz Unterschiedliches zuwege. Einiges fällt unter Dornen. Es wird erstickt von den schnell wachsenden Dornen, die nehmen Luft und Licht weg. Ja, das sind die Sorgen der Welt, der Betrug des Reichtums. Andere verarbeiten das, was sie als Samen da bekommen, in falscher Weise, weil ein steiniger Untergrund da ist, keine Wurzeln. Menschen, die schnell emotional begeistert sind, aber wie es dann heißt, wetterwendig. Sie haben kein Durchhaltevermögen. Oder andere sind die, bei denen der Same auf den Weg gestreut wird und Vögel picken es sofort weg. Wir sind mit unseren Gedanken vielleicht da, wo wir gar nicht hingehören. Wollen wir uns da nichts vormachen? Das neue Leben ist ein schmerzlicher Lernprozess. Jedenfalls ist es das auch. Und die Anziehungskraft des alten Lebens, des Alltags, die ist faszinierend. Vor allem dann, wenn die Mehrheit der Gesellschaft, der Mehrheit vielleicht auch in einem engen Umkreis uns etwas ganz anderes deutlich macht. Zwar, aber, ja, diese Denkweise des Glaubens, die durchaus sieht, ja, da ist etwas dran, es wäre schön. Aber die Widerstände, die Gegenargumente sind so groß. Zwar ein Land mit Milch und Honig. Das muss für die damaligen Geschmacksnerven was ganz Besonderes gewesen sein. Wir würden da vielleicht heute für anderes einsetzen. Aber es ist jedenfalls Ausdruck von großer Fruchtbarkeit. Milch, fruchtbare Weiden, Viehwirtschaft, alles gut möglich. Und Honig, es setzt Blüten voraus, eine üppige Vegetation. Es setzt nicht nur Hitze und Wärme voraus, die es im Orient gut gibt, sondern auch Wasser, was viel sparsamer ist. Also Milch und Honig, aber ein bewaffnetes Volk, befestigte Städte und Riesen in der Bevölkerung. Bewaffnetes Volk. Menschen, die uns das Leben unnötig schwer machen, die unsere Schwächen einfach ausnutzen. Ich denke auch, der Gegenwind, der uns aus unserer Gesellschaft entgegenkommt, aus den Medien, die die Sache Gottes in den Schmutz ziehen. Vor kurzem gab es eine Sendung auf Dreisat, ein Thementag, im Januar war das etwa, Fundamentalismus. Und da wurde hintereinander gezeigt, in einem Atemzug, ja, selbstmordende Islamisten, die tägliche Realität und dann Christen, die vor einer Abtreibungsklinik eine Mahnwache halten. Das ist alles eins. Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Gegenwind uns mehr und mehr aus dieser Richtung blasen wird. Bewaffnetes Volk, aber auch befestigte Städte. Und wenn wir da vielleicht an Menschen denken, die uns wert sind, in unserer Familie, Nahestehende, die in Abwege geraten sind und wir können sie nicht zurückholen, so sehr wir es wünschen würden. Es sind wie befestigte Städte, diese Lebenspläne und Bedingungen, unter denen Menschen gehen. und Riesen sind in diesem Land. Also Menschen, vor denen wir uns natürlich fürchten, weil sie uns überlegen sind. Wo es uns schwerfällt, uns in deren Gegenwart auf die Seite Jesu zu stellen. Aber solche Anlässe der Ermutigung und oder es sollten Anlässe für die Ermutigung sein und Mut für neue Schritte in unserem Glauben. Bei Zweien, bei Josua und Kaleb wird es uns vorgemacht, dass sie sehr nüchtern, sehr realistisch, aber doch sehr bewusst eingehen. Es ist auch typisch, charakteristisch, was man hier liest, dass der Unglaube dazu führt, dass man die Wirklichkeit ganz verzerrt wahrnimmt. Das ist ein Realitätsverlust, was hier betrieben wird. Ja, Übertreibungen, Halbwahrheiten, Widersprüche, die so gar nicht sein können. Da heißt es etwa, alles Volk sind Riesen. Nein, das wird sicherlich nicht so gewesen sein. Oder das Land frisst seine Bewohner. Kannibalismus haben sie da vermutet. Wahrscheinlich ist das alles ein Schauermärchen, von dem sie vielleicht irgendwo mal einen Eindruck mitbekommen haben, aber es wird aufgebläht. Oder es sind dort Städte bis an den Himmel. So heißt es im 5. Buch Mose über diese Geschichte. Aber Wolkenkratzer hat es wahrscheinlich zu der Zeit sicherlich noch nicht gegeben. Und dann vor allem, wie schön war es doch in Ägypten. Ja, die Verklärung ihrer Sklaverei, das ist geradezu peinlich, wenn man das liest, wie sie sagen, ach, könnten wir doch nur wieder in das Sklavenhaus zurück, in das Straflager, in das KZ. Und dann das ganze Volk, das die ganze Nacht in Tränen. Ja, man fragt sich, wie kann das sein? Dass ein Volk insgesamt so lebensuntüchtig wird, gestandene Männer, die ganze Nacht weinen. Nun, das ist wirklich ein Verlust an Realitätssinn. Und es wird auch darin klar, dass danach bei der zweiten Aussendung, die ja einige Jahrzehnte später erst stattgefunden hat, im Josua wird da von uns berichtet, gesagt wird, so sagt es diese Hure Rahab, wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat. Vor 40 Jahren schon haben sie das gehört. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt. Und es war keiner mehr vor euch zu atmen. Also die Angst war auf Seiten der Gegner. Nur wussten sie das nicht. Glauben heißt ja weder, die Wirklichkeit zu verzerren, aber es heißt auch nicht, unnüchtern zu werden. Illusionen zu pflegen, ein Wunschdenken oder Traumtänzereien, sondern realistisch, nüchtern, praktisch die nächstliegenden Schritte tun. Und das wird uns hier so sehr deutlich gemacht. Wir haben es gesehen, wie der Auftrag lautet, ganz genau zu prüfen, ist das Volk stark oder schwach, viel oder wenig, das Land gut oder schlecht und so weiter. Oder von Kaleb heißt es hier, wir können sie überwältigen. Ja, das drückt sich sehr vorsichtig aus. Und überwältigen heißt, einnehmen, erobern, aber unter Kampf. Es wird nicht so sein, dass die alle kampflos die Flucht ergreifen. Oder sagen schließlich Kaleb und Josua, wenn der Herr uns gnädig ist, dann werden wir in das Land einziehen. Sie sehen das sehr, sehr nüchtern. Es ist keine Bagatelle. Es kostet Mühe, es kostet Durchhaltevermögen. Wer hat hier versagt bei dieser Geschichte? Das waren 10 und es waren alles Älteste des Volkes, Verantwortungsträger. Solche, die eigentlich Anerkennung ihrer Arbeit bisher geleistet hatten. Keine Spontis oder jungen Leute, die vielleicht gerade mal kurz begeistert waren für eine Sache, sondern erfahrene Verantwortungsträger. Die ganze Gemeinde haben sie verzagt gemacht, so heißt es im 5. Buch Mose, haben das Volk zum Murren verleitet. Und das Besondere ist, sie haben, ob sie es wollten oder nicht, eine Verstärkerwirkung für alle anderen gehabt. Sie hätten nicht sagen können, wir sind halt ein Mutiger, wenn das Volk den Mut hat, soll es ja ziehen, sondern sie waren Vorbild. Und in dem Fall Vorbild zum Bösen. Und ob das nicht bei uns auch so ist, ob wir wollen oder nicht, Menschen schauen auf uns. Wir können nicht sagen, jeder muss selbst sehen, wie er sich entscheidet. Nein, wir sind, ob wir es wollen oder nicht, Wegweiser in der einen oder in der anderen Richtung. Ich muss mich fragen, würde mir mal einer nachher dann sagen, ja, Reinhard hat meine Halbheit eigentlich noch beschönigt. Er hat es vermieden, mich einfach mal konkret anzusprechen oder beiseite genommen. Wie steht es mit dir? Und wie ist die Antwort Gottes auf dieses Ereignis? Die Antwort auf den Unglauben, zunächst der 10, ja, sie finden sofort durch eine Plage den Tod. So starben vor dem Herrn durch eine Plage alle die Männer, die Mose ausgesandt hatte. Aber auch das Volk wird bestraft. Und sie haben sich noch gewünscht, ach, würden wir doch hier in der Wüste sterben. Und Gott nimmt das auf. Ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr 20 Jahre und älter seid. Also alle Erwachsenen mussten ihr Leben irgendwann in der Wüste lassen, ohne das verheißene Land zu sehen. Und die Jüngeren unter 20 haben 40 Jahre einen Umweg führen müssen, ehe sie dann schließlich ans Ziel kamen. Du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, deinen Gott zu verlassen. Ja, das gilt leider hier für die große Mehrheit. Aber es gilt auch das andere, für die kleine Minderheit, den Glauben von Josua und Kaleb, die als einzige in das verheißene Land von diesen hier einziehen. Was nehmen wir mit aus dieser Begebenheit für uns, für den Alltag ab morgen wieder? Ja, es ist ein Wort für Ermüdete, für Mutlose, für die denen alles zu viel wird und die wieder den Mut für den nächsten Schritt brauchen. Gibt es jemanden, der das nicht braucht? Und es ist nur ein kleiner Schritt vom Misstrauen zum Vertrauen oder umgekehrt, vom Glauben zum Unglauben. Möglich, aber schwierig. Und schwierig, aber möglich. Was würden wir sagen? Sollten wir damit rechnen, dass wir den Mut zur Minderheit finden? Nicht der Mehrheit unbedingt folgen, sondern wirklich gewiss sind, ja darauf gefasst sind, dass die Minderheit eher den Weg geht, der uns zum Leben hilft. Und die Frage nach dem Willen Gottes geschieht nicht durch Flucht oder Angst oder Verstecken, aber auch nicht durch Wunschdenken oder Träumereien und Illusionen, sondern durch nüchterne Schritte des Vertrauens und des Gehorsams. Ich denke, wir haben es alle nötig, immer wieder eine neue Verbindlichkeit, neue Verpflichtung einzugehen für einen Schritt, der bei uns dran ist. Eine Versöhnung, die wir bewusst suchen. Für eine Konsequenz in unserem Alltag, in unserer Lebensführung. Neue Verpflichtung, neue Verbindlichkeit, um die Fürbitte wieder ernst zu nehmen. Das Zeugnis für Jesus an anderen Menschen. Eben den Mut für die nächsten Glaubensschritte. Ja, Gottes Wort bringt auch erstarrte Lebensbedingungen zum Schmelzen. Das möchte ich mit einer Begebenheit noch abschließend uns nahebringen, die ein Pfarrer in Essen vor einigen Jahrzehnten erfahren hat, der Pastor Wilhelm Busch, einigen vielleicht auch als Autor dieses Buchs Jesus, unser Schicksal, sehr bekannt. Er hat da vielleicht in den 50er Jahren mal plötzlich einen Anruf bekommen vom Direktor des Zirkus Sarasani, also damals eine Weltzirkusnummer, der gerade in Essen gastierte. Da hieß es, einer unserer Schausteller, unsere Artisten, ist tödlich verunglückt. Eine Indianerin hat bei Nacht nicht gemerkt, wie Feuer entstand und sie ist verbrannt. Können Sie die Beerdigung übernehmen? Und dann fragt er, ja, was soll ich denn für ein Wort diesen Menschen sagen? Der ganze Zirkus würde also damit zu der Trauerfeier kommen. Und da sagt der Direktor, sagen Sie irgendwas, die verstehen sowieso kaum Deutsch. Das sind praktisch alles Ausländer. Und da wird er ganz mutlos und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Reden, von denen ich sicher annehme, dass das keiner versteht. Was bringt das? Und dann ziehen die da alle laut, redend und schwatzend in diese Trauerkapelle ein. Ein großer Lärm ist eigentlich da und er versucht, sich Gehör zu verschaffen. Bringt es so etwa auf den Punkt, dass er sagt, ja, ihr alle als Zirkusleute seid immer unterwegs, ihr habt eigentlich keine Heimat. Und deshalb kommt Gottes ewige Heimat durch Jesus zu euch. Und da geschieht etwas Merkwürdiges, sagt er. Als der Name Jesus fällt, horchen viele auf. Die Indianer unter den Artisten, die verbeugen sich. Sie haben den Namen Jesus schon gehört, auch in ihrer Sprache. Einige Russen bekreuzigen sich. Die Asiaten werden ganz ruhig. Die Tänzerinnen legen ihre Schminkgeräte zur Seite. Und immer wieder sieht nun Bush, ja, er kann im Grunde nur das vermitteln. Es wird ohnehin nicht alles verstanden. Aber der Name Jesus, es ist in keinem anderen Heil als Jesus. Es ist auch kein anderer Name als der Name Jesus, in dem wir Rettung finden können. Und immer wieder die Verbeugung, das Bekreuzigen und das Zuhören. Und er sieht mehr und mehr bei Einzelnen die Tränen in den Augen stehen. Tränen der Sehnsucht nach einem heilen Leben. In der Erkenntnis, dass ein Leben ziellos, ohne Absicherung, ohne ewige Heimat verläuft. Und Bush sagt dann zum Schluss, für mich war dieses bunte Volk, multikulturelle Gesellschaft, die er da vor sich hatte, wie ein kleines Stück Ewigkeit und Himmel auf Erden, wie es einmal sein wird, wenn eine Schar, die niemand zählen kann, aus allen Nationen und Sprachen vor dem Thron des Lammes stehen. Und aller Zungen bekennen müssen, dass Jesus der Herr sei. Hier im Kleinen, ganz ansatzweise, schon als Vision sichtbar. Ist das nicht ein Mut auch für unsere Schritte im Glauben, für den nächsten Schritt, der direkt jetzt, heute und spätestens morgen wieder anfängt, wenn die Schule beginnt, wenn das Semester für viele wieder beginnt, der berufliche Alltag oder das Einerlei des Werktags. Immer wieder sagt uns dieses Wort, wir stehen nicht alleine. Gott hat für uns vorgesorgt. Ich will dich unterweisen. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Amen.